Die Aurora schien nicht, aber die Sterne glitzerten. Auf dem Gipfel der Felsnase stand ein großes Gebäude, das hell durch die Nacht leuchtete. Was Lyra sah, war weder das rußige, unruhige Flackern von Tranlampen noch das grelle Weiß an barischer Scheinwerfer, sondern das warme, cremefarbene Licht von Naphtalampen. Auch die Fenster, durch die das Licht schien, zeigten, wie mächtig Lord Asriel war. Glas war teuer, und durch große Fensterscheiben verschwendete man in diesen extremen Breiten Unmengen von Heizmaterial. Lord Asriels Haus zeugte von einem noch größeren Reichtum und Einfluss als Jofur Ragnissons aufgedonnerter Palast. Sie stiegen zum letzten Mal auf ihre Bären und Jorek ging ihnen voraus den Pfad zum Haus hinauf. Oben gelangten sie in einen tief verschneiten Hof, um den eine niedrige Mauer lief. Als Jorek das Tor aufstieß, hörten sie drinnen im Haus eine Klingel. Lyra kletterte von ihrem Bären herunter. Sie konnte kaum noch stehen. Dann half sie Roger beim Absteigen und sich gegenseitig stützend stolperten die Kinder durch den bis zu den Oberschenkeln reichenden Schnee zur Eingangstreppe. Wie warm es im Haus sein würde, wie ruhig und friedlich. Lyra streckte die Hand nach der Klingel aus, doch noch bevor sie klingeln konnte, ging die Tür auf. Dahinter erschien ein kleiner, schwach erleuchteter Flur, der die Wärme im Haus halten sollte, und unter der Flurlampe stand jemand, den Lyra kannte. Lord Asriels Diener Torold, mit seinem Dämon Anfang, einem Pinscher. Erschöpft schlug Lyra die Kapuze zurück. »Wer?« begann Torold, doch als er sah, wer es war, rief er, »Doch nicht Lyra!« »Die kleine Lyra! Träum ich denn?« Er langte hinter sich, um die innere Tür zu öffnen. Die Tür führte in einen saalartigen Raum, in dessen steinernem Kamin ein Kohlenfeuer loderte. Warmes Naphtalicht schien auf Teppiche, Ledersessel und poliertes Holz. Lyra hatte so etwas nicht mehr gesehen, seit sie Jordan College verlassen hatte, und sie spürte plötzlich einen Kloß im Hals. Lord Asriels Dämon, die Schneeleopardin, knurrte. Dann stand auf einmal ihr Vater da, mit seinem energischen Gesicht, mit den dunklen Augen, aus denen wilde Entschlossenheit, Triumph und Tatkraft blitzten. Doch dann wich plötzlich alle Farbe aus seinem Gesicht, und seine Augen weiteten sich in namenlosem Entsetzen, als er seine Tochter erkannte.
»Nein! Nein!«
Er stolperte zurück und hielt sich am Kaminsims fest. Lyra war wie gelähmt.
»Verschwinde! Dreh dich um und verschwinde! Los! Ich habe nicht nach dir geschickt!«
Lyra konnte nicht sprechen. Sie öffnete den Mund zweimal, dreimal, dann brachte sie heraus, »Nein, nein, ich bin doch hier, weil...« Er schüttelte nur fortwährend den Kopf und streckte die Hände aus, wie um sie abzuwehren. Lyra wollte ihren Augen nicht trauen. In der Absicht, ihn zu beruhigen, trat sie einen Schritt auf ihn zu und Roger folgte ihr nervös. Ihre Dämonen flatterten in die Wärme und einen Augenblick später strich sich Lord Asriel mit der Hand über die Schläfe. Er schien sich etwas erholt zu haben, und die Farbe kehrte allmählich in seine Wangen zurück, als er auf die beiden Kinder heruntersah.
»Lyra. Bist du es, Lyra?«
»Ja, Onkel Asriel«, sagte sie. Jetzt schien nicht der richtige Zeitpunkt, ihre wirkliche verwandtschaftliche Beziehung zu erörtern. »Ich bringe dir das Alethiometer des Rektors von Jordan College.«
»Ja, natürlich.« »Wer ist das?«
»Das ist Roger Parslow, der Küchenjunge von Jordan College. Aber...«
»Wie seid ihr hierher gekommen?«
»Ich wollte es gerade sagen. Draußen wartet Yorick Bernison. Er hat uns hergebracht. Er hat mich den ganzen Weg von Trollsund her begleitet. Und wir haben Jofur überlistet.«
»Wer ist Yorick Bernison?«
»Ein gepanzerter Bär. Er hat uns hergebracht.«
»Torold«, rief Lord Asriel, »lass für die Kinder ein heißes Bad einlaufen und gib ihnen etwas zu essen.
dann müssen Sie schlafen. Ihre Kleider sind schmutzig. Suche Ihnen etwas zum Anziehen heraus. Bitte gleich, während ich mit diesem Bären spreche.«